Da gibt es so viele Möglichkeiten heute, sichtbar zu werden. Aber den Mut, den muss man mal aufbringen.
Hallo ihr lieben Menschen da draußen und herzlich willkommen zu meinem Podcast AufsteigerInnen. Ich bin Tijan Onaran, Unternehmerin, Investorin und Autorin und die Erste in meiner Familie. Und zusammen mit meinen Gästinnen spreche ich genau darüber, wie es ist, sich seinen Weg zu erkämpfen ohne Tennisplatznetzwerk oder Startkapital. Check it out. In einem Interview sagte meine heutige Gästin mal über sich: Ich bin Businessfrau, Familienmensch, Mutter, Kunstliebhaberin, Vertrauensperson und Feministin. Ich würde noch ergänzen: mutig, empathisch und konsequent. Colette und ich haben uns erst digital kennengelernt und dann analog. Bei einem Treffen der Top 100 einflussreichsten Frauen der deutschen Wirtschaft vom Manager Magazin. Auf solchen Veranstaltungen treffen die machtvollsten Frauen aufeinander und keine Frage, Colette ist genau das, einflussreich. Wer ihr zuhört, wird feststellen, sie lebt, was sie sagt und ist eine absolute Macherin. Ob es die Themen rund um Diversity sind oder ob es darum geht, verschiedene Lebensentwürfe in der Wirtschaft zu leben. Sie ist Vorständin bei der ENBW, große Kunstliebhaberin, aber vor allem eine unglaublich inspirierende Frau. In meinem Podcast spricht sie auch gleich darüber, ob sie in ihrer Karriere was anders gemacht hätte. Und ihre Ehrlichkeit hat mich beeindruckt. Aber hört selbst. Herzlich willkommen, liebe Colette Rückert Hennen. So, und jetzt steht sie mir live und in Farbe gegenüber. Ich bin nämlich hier in Karlsruhe bei ihr, in der Organisation, in dem Unternehmen, liebe Colette, in meiner Heimatstadt. Ich freue mich natürlich sehr. Colette, ich habe mich gefragt, als ich auf deinen Lebenslauf geschaut habe, ob du eigentlich schon immer Vorständin werden wolltest.
Also Tijan, erstmal vielen Dank für die Chance, heute mit dir diesen Podcast machen zu dürfen. Und auf deine Frage ein ganz klares Nein. Ich wollte nämlich Musicalstar werden an sich.
Echt? Was fandst du so toll daran?
Tanzen und Singen ist bis heute auch noch ein bisschen meine Leidenschaft, wobei ich das bin ja viel alleine und wenn ich so morgens früh aufstehe, dann mache ich erstmal Musik an und dann singe ich lauthals Hildegard Knef, für mich soll es rote Rosen regnen und was in der Richtung. Ja, ich glaube, ich fand das faszinierend, sich bewegen zu können, sich ausdrücken zu können, auf der Bühne zu stehen.
Das ist ja auch was ganz Tolles. Du hast ja auch eine große Kunstaffinität, dazu kommen wir später noch. Aber vielleicht fangen wir mal vorne an. Was würdest du sagen, wie bist du groß geworden?
Da fällt mir spontan ein, mit viel Liebe. Ich bin in einer Familie groß geworden, wo auf beiden Seiten große Familienstrukturen waren. Meine Mutter ist Irin gewesen. Sie ist leider vor ein paar Jahren verstorben und hatte 7 Geschwister. Und ich habe eine riesengroße Familie in Irland. Da fühle ich mich sehr geborgen. Bis heute ist das so ein bisschen mein Zufluchtsort. Aber auch auf der Seite meines Vaters, das waren 3, 4 Geschwister. Auch hier gibt es eine große Familie. Und insofern habe ich früh gelernt, in der Familie Verantwortung zu übernehmen, füreinander da zu sein, aber auch geliebt zu werden. Und ich glaube, das ist irgendwas ganz Besonderes, wenn man als Kind schon spürt, man ist so in Ordnung, wie man ist. Und so wie man ist, wird man auch geliebt. Und so bin ich groß geworden.
Ja, ich finde, so das Thema, was ja durchspricht, ist ja so dieses Selbstvertrauen mitzubekommen. Und das hilft natürlich auch in krassen Phasen im Leben, ob das jetzt beruflich oder persönlich ist. Was würdest du sagen, was sind so Werte, die du mitbekommen hast?
In jedem Fall authentisch sein, mutig sein, für das einstehen, was man vertritt. Auch wenn es mal hart wird, hier nicht wegzulaufen, sich wegzuducken oder auch aus Eitelkeit heraus Dinge zu tun, die man aber besser nicht tun sollte. Den Menschen zu respektieren und zu wertschätzen, egal auf welcher Ebene er ist und egal woher er kommt. Das ist etwas, das haben mir meine Eltern mitgegeben und das ist auch das, was ich an meine Kinder weitergegeben habe, hoffe ich jedenfalls. Sie sind ja mittlerweile groß mit 30 und 25, aber tatsächlich dieser Respekt, die Wertschätzung und soziale Verantwortung zu übernehmen.
Die hören jetzt bestimmt auch noch dann den Podcast. Liebe Grüße schon mal an der Stelle. Colette, was bedeutet für dich Erfolg? Woran misst du dein Erfolg?
Also wenn das mein persönlicher Erfolg ist, dann würde ich sagen, Ich bin erfolgreich, weil ich eine Position erreicht habe, wo ich zum einen auf den Unternehmenserfolg Beitrag leiste. Und das ist dafür, bin ich auch hier als Vorständin. Ich bin aber auch in der Lage, Dinge mit zu verändern, zu transformieren, also in die Zukunft zu gucken. Und hier hilft mir auch meine Erfahrung. Ich sage jetzt ganz bewusst nicht mein Alter, aber hier hilft mir meine Erfahrung in unterschiedlichen Positionen gewesen zu sein, um hier auch Dinge zu tun, die tatsächlich anders sind, also Veränderungen zu treiben und Menschen auf den Weg mitzunehmen. Wenn mir das gelingt, dann ist das für mich erfolgreich sein.
Und du hast ja zwei sehr spannende Bereiche bei euch, einmal Personal und Vertrieb, was natürlich eine sehr interessante Kombi tatsächlich auch ist. Was würdest du jetzt sagen, gerade im Bereich Personal, was ist das Inspirierendste an deinem Job?
Also erstmal, damit ich keinen Ärger kriege, ist es Personal und Recht und Vertrieb, beziehungsweise Vertrieb, Personal und Recht.
Recht habe ich unterschlagen,
das stimmt. Genau, ja, genau. Das sind spannende Themen.
Ja. Ne? Aber gerade die Dreierkombi ist natürlich wahnsinnig spannend, ne?
Absolut. Die Dreierkombi ist wahnsinnig spannend. Und die Frage war ja, was ist für mich im HR-Bereich so spannend? Und was mich motiviert, ist HR nicht als Shishi-Thema zu nehmen, sondern als Business-Thema zu sehen, hier KPIs hinterzuhängen und zu sehen, dass wir die Herausforderungen und die Trends, also ich gehe jetzt mal auf das Thema Digitalisierung, da werden sich viele Berufsbilder verändern, hier die Menschen mitzunehmen, denen keine Angst zu machen, sondern sie zu qualifizieren. Es gibt ja die schönen Worte wie Reskilling und Upskilling, das tatsächlich so zu professionalisieren und in Programme zu packen, dass jeder einen Job haben kann, behalten kann und die Beschäftigungsfähigkeit gesichert ist. Das ist etwas, das finde ich faszinierend, wenn man das machen kann und da auch die Voraussetzungen für schaffen kann.
Du hast gerade KPI getrieben gesagt und Zahlen fokussiert hat sich auch. Was ist für dich da in puncto Personalarbeit am spannendsten? Warum sagst du, es ist so wichtig, da eben nicht, ich sag mal, Shishi unterwegs zu sein, sondern sehr eher auf die Zahlen, Daten, Fakten auch zu gucken?
Also ganz wichtig ist, dass wir diese Human Resources, also den Menschen an sich sehen und auch sehen, was er, ich sag mal, in dem großen und ganzen Konzern für einen Wert hat. Und er hat einen sehr hohen Wert. Denn wir wissen alle, dass wir in so ein Fachkräftemangelproblem reinlaufen und da die Programme für zu erarbeiten, ist ganz wichtig. Aber wie macht man das heute? Das ist ja die große Frage, die wir uns alle stellen. Und das eine ist, Angebote zu bieten, wie zum Beispiel New Work, Best Work heißt das hier bei der NWW, wo man flexibel Arbeit mit dem Privatleben verbinden kann, hier auch aus anderen Standorten heraus arbeiten kann, aber auch das Thema Weiterentwicklung und Empowerment, also dass die Menschen auch wirklich alles bekommen, damit sie selbst und autonom arbeiten können. Und als KPI zum Beispiel, es wird ja immer gesagt, ja, je flexibler ich werde und desto virtueller ich arbeite, wie kann ich da die Loyalität und die Retention zum Unternehmen fördern? Das kann ich zum Beispiel an einer Mitarbeiterbefragung ableiten, wenn ich zum Beispiel das Engagement als Index bewerte. Und wenn ich ein hohes Engagement habe, dann weiß ich, auf was zahlt denn darauf ein? Und daran kann ich das sehen. Dann ist das nicht nur gefühlt.
Mhm. Ja. Ja. Ja, das ist ganz interessant, was du sagst, weil ich sehe das natürlich auch in unserer Diversity-Beratung, dass wir immer wieder sehr stark auf diese Zahlen auch zurückgeben, eben viele Mitarbeitendenumfragen machen, die du gerade genannt hast, weil dann ist es weg von dieser subjektiven Wahrnehmung. Ich habe ein Ungerechtigkeitsempfinden hinzu, es ist wirklich so. Und wenn ein paar Leute das so sagen, dann ist es ja offensichtlich so, dass irgendwas schief läuft, auch vielleicht in der Kultur, wie wenn ich jetzt als Person denke, hier läuft irgendwas schief. Ist es das auch, was für dich heute eine gute Personalerin, einen guten Personaler ausmacht? Also wegzukommen von so was Anekdotischem hin zu einer Statistik, die man sich genauer anguckt?
Absolut. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, Erfolge, die man mit, ich sag mal, HR-Konzepten, die auch vielleicht modern sind und was ganz anderes sind, die muss man messen können. Ansonsten wird irgendwann mal die Frage gestellt, ist das tatsächlich etwas, was nachhaltig auch existieren darf? Also ich nehme jetzt einfach mal das Thema Chancengleichheit. Mhm. In unseren Diversity-Workshops, die wir jetzt gemacht haben, ist ganz klar, dass die Männer Chancengleichheit anders bewerten als die Frauen. ich sag mal, die männlichen Kollegen, die sagen, oh, wir haben ja schon ganz viel gemacht, wir haben doch Teilzeit für Frauen und auch andere Dinge, die heute Frauen alle machen dürfen. Und die Frauen sagen, wenn ich mich an den Männern messe, dann sage ich ganz ehrlich, sind immer noch mehr Männer in Führungspositionen und fragen sich, ob sie die gleichen Chancen haben, Karriere zu machen, als die Männer. So, das heißt, ich kann das ja nur darstellen und objektivieren, wenn ich das jetzt erfasse und sage, es haben 500 Leute an der Befragung teilgenommen, 2 Drittel waren Männer, 1 Drittel war eine Frau und hier war vorwiegend 70%, die der Überzeugung waren, und das sind jetzt alles Fake-Zahlen, ne? Ich sag mal so in der Richtung, waren der Überzeugung, dass noch mehr für Chancengleichheit gemacht werden. Das ist zum Beispiel transparente Karrierewege und. Dann hast du 2 Dinge. Erstens objektivierst du dein Thema. Zweitens ist das etwas, was dann auch den Kollegen gegenüber dargestellt werden kann. Und du kannst daraus dann direkt Maßnahmen ableiten. Mhm. Und das kannst du nicht, wenn wir immer nur Workshops machen. Einer schreibt ein Protokoll und sagt, war eigentlich alles ganz prima.
Ja, stimmt.
Also, oder es hat sich einer gemeldet.
Ja. Oder eben eine Situation ist passiert. Weil ich finde auch das, weil dir eine Sache passiert, heißt es nicht, dass es für alle gleich ist. Genauso wie wenn du ein bestimmtes Lebensmodell lebst, heißt es nicht, dass es für alle gleich ist oder gelten sollte. Deswegen mag ich dieses Thema, wir nennen das auch in meiner Beratung, diese eigentlich Entemotionalisierung der Debatte, also ein bisschen versachlichen auch. Und das hilft natürlich sowohl im Diversity- als auch Nachhaltigkeitsdiskurs. Ich würde einmal kurz noch bei dem Diversity-Thema bleiben, weil es mich natürlich qua Profession sehr interessiert. Es gibt ja viele Diversity-Dimensionen. Gibt es denn eine bestimmt oder ein paar, wo du besonders auch den Fokus drauf legst?
Um ehrlich zu sein, ist jede Dimension wahnsinnig wichtig. Und wir müssen uns natürlich anschauen, was können wir für die einzelnen Dimensionen machen. Aus unternehmerischer Sicht sind die Frauen bei uns jetzt erstmal im Fokus. 26% der Beschäftigten sind weiblich bei uns und sind somit auch die größte Gruppe, die wir hier haben unter Diversity-Gesichtspunkten. Und insofern haben wir uns jetzt erstmal auf die fokussiert. Allerdings natürlich die anderen Dimensionen, ob das Menschen mit Migrantenhintergrund sind oder ob das Altersdiversität ist. Du weißt, da bin ich auch hinterher, dass man alte Leute nicht einfach abstempelt und mit 50 Jahren in Gehirnjogging-Workshops schickt, sondern tatsächlich die einfach weiterentwickelt und ihnen die Möglichkeit gibt, sich weiter zu entwickeln, wenn sie das möchten und so lange zu arbeiten, wie sie möchten. Aber auch Menschen mit Behinderung. Mir ist wahnsinnig wichtig, dass wir strategisch uns anschauen, was brauchen die Menschen auch. Und wenn wir sehen, dass, ich sag mal, immer wieder entsetzlich zu sehen, dass in der Altersgruppe 18 bis 60 nur unter 50% in eine Beschäftigung haben bei Menschen mit Behinderung. Und in der Gruppe von Menschen ohne Behinderung in der gleichen Altersgruppe sind es 82%. Das ist für mich immer so ein Punkt, wo ich sage, da müssen wir mehr tun und das können wir auch mehr tun, aber natürlich auch, ich sag mal, wir haben ein ganz tolles Pride-Netzwerk, die LGBTIQ-Gruppe, mit denen zusammenzuarbeiten, wahnsinnig talentierte Menschen. Ja, wir müssen die Dimension analysieren, schauen, was können wir für sie tun. Und wenn du mich aber fragst, jetzt erstmal von der Quote her, sind die Frauen, stehen die im Fokus?
Ich finde es immer toll, auch nochmal aus Unternehmensperspektive zu hören, weil natürlich du jetzt auch in einer Organisation bist, die ja historisch auch gewachsen ist. Und ich glaube, gerade auch das Thema Age, das du angesprochen hast, ist ein spannendes. Und wir sehen es auch immer in der Praxis, dass dann gibt es so gewisse Förderprogramme in Unternehmen, die gehen dann bis zu einem bestimmten Alter. Lass es zum Teil auch nur bis 30 sein. Und was ist danach? Und ich denke dann immer so, es ist so viel Potenzial, das verschenkt wird, wenn wir einfach eine bestimmte Generation ausklammern und denken, die können jetzt irgendwie nichts mehr, weil ja, zu alt, ja. Das finde ich immer so schade. Deswegen finde ich es gut, dass du da auch nochmal die Aufmerksamkeit drauf legst. Wie müssen sich jetzt die Leute, die zuhören, so einen Alltag von Colette vorstellen? Hast du bestimmte Rituale? Stehst du immer zur selben Zeit auf? Du gehst 15 Kilometer laufen, dann machst du dir deinen Tee, dann machst du ein bisschen Yoga, Gehirnjogging und dann startest du den Tag? Gib's zu, so ist es.
Ja. Nein, so ist es nicht. Ich stehe immer so zwischen 6:30 und 7 auf. Mhm. Das kommt immer darauf an, wie lange ich morgens brauche, wie lange ich am Abend gearbeitet habe, wie ich dann am nächsten Tag brauche, um einigermaßen brauchbar auszusehen. Ja, zu arbeiten fange ich dann meistens zwischen 8 und 8:30 Uhr. Und dann ist es Vollpower den ganzen Tag, aber sehr vielfältig. Das können Gremiensitzungen sein, das können aber, ich sag mal, Begegnungen mit Menschen sein, die bei uns beschäftigt sind. Das können Coaching-Termine sein, Transformationstermine, Workshops, ganz vielfältig. Jetzt natürlich auch das ganze Thema Vertrieb, dass ich hier mit den Kollegen und Kolleginnen aus dem Vertrieb einen starken Austausch habe. Wie sieht ihr Leben aus, um herauszufinden, was eigentlich der Kunde dahinter und was tun wir für den Kunden? Das ist eine ganz spannende Aufgabe. Ich finde das fantastisch, dass ich die Gelegenheit habe und vor allen Dingen, dass ich hier die Verantwortung für diesen Bereich bekommen habe. Das unterstreicht auch nochmal wieder das, was mir so wichtig ist, nämlich Unternehmerin zu sein, das jetzt auch mit einem Business Unit beweisen zu können. Ja, und dann arbeite ich eigentlich, bis ich ins Bett gehe, wenn ich ehrlich bin. Also ab und zu in der Woche genehmige ich mir dann so einen Netflix-Abend.
Oh ja. Hast du Lieblingsserien?
Ach, quer, ich liebe also so Krimis.
Ah ja, okay. Ja,
alle möglichen, englische Krimis, schwedische Krimis, irgendwas so in der Richtung.
Kannst du gut abschalten.
Da kann ich gut abschalten und ich trinke am Wochenende auch ganz gern mal ein Glas Wein oder ein Glas Champagner, irgendwas so in der Richtung und verbringe dann, wenn ich Zeit habe, und das klingt jetzt irgendwie furchtbar, aber ich arbeite so gerne, dass ich das auch überhaupt nicht als Belastung empfinde und am Wochenende bin ich auch gern mit meinen Kindern zusammen, also Familie steht an erster Stelle, virtuell oder persönlich.
Wo holst du dir denn deine Inspiration für deine Arbeit?
Ich höre den Menschen zu. Und das kann auf unterschiedlichsten Ebenen sein. Das kann sein über Social-Media-Kontakte. Ich unterhalte mich ganz viel mit jungen Menschen. Das ist etwas, was mich inspiriert, weil die tatsächlich auch noch einen anderen Denkansatz haben und auch schon Ideen haben, auf die ich vielleicht selber nicht gekommen bin. Inspirieren tun mich auch meine Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen. Hier ist so viel Potenzial, das ist unfassbar. Und man muss eigentlich nur zuhören, aufnehmen und sagen, ja, wir setzen das jetzt um. Aber es gibt auch Menschen, die einen inspirieren und ich liebe Kunst. Und Kunst inspiriert mich auch.
Was findest du an der Kunst so inspirierend? Also was ist das, wo du sagst, genau deswegen beschäftige ich mich auch so gern mit Kunst?
Es ist eine andere Art der Ausdrucksweise, die aber direkt berührt. Ich finde immer so schwierig, Worte zu finden, Artikel zu finden und danach hat man Gänsehaut. Mhm. Das passiert mir nicht so oft. Es sind mehr die Menschen, die mir Gänsehaut machen, wenn sie inspirierend sind, wenn sie einen besonderen Lebenslauf haben. Aber es ist auch die Kunst, die dazu führen kann, weil sie ein Spiegelbild der Gesellschaft ist. Und in dem Moment, wo sie kritisch die gesellschaftspolitischen Themen aufnimmt, in der, ich sag mal, komplexen Einfachheit der Schönheit einen berühren kann. Mir geht das jedenfalls so, aber ich habe gemerkt, dass Kunst Dinge ausdrücken kann, anders als Worte, und da schon schneller ans Herz gehen. Mhm. Ob es ablehnend ist, ja, so, das wolltest du ja wirklich nicht haben. Ne? Ich, um Gottes Willen, wer will denn sowas in seinem Wohnzimmer haben? Oder ob es tatsächlich inspirierend ist, einfach weil es etwas anspricht und man hätte es so nicht ausdrücken können.
Hast du ein künstlerisches Talent eigentlich?
Überhaupt nicht. Ich glaube, ich konnte einen Dackel malen.
Das ist so wie bei mir. Überhaupt völlig raus bei dem Thema.
Überhaupt nicht. Ja.
Und hat dich Kunst tatsächlich schon immer inspiriert?
Ich sag mal jein. Also meine Eltern, meine Mutter war sehr kunstinteressiert, die hatte auch Kunstgeschichte im Abitur, glaube ich, und ist mit uns immer in die Museen gegangen. Insofern war ich früh daran gewöhnt, mir Kunst anzuschauen und das als etwas Besonderes zu sehen. Aber ich habe mit 19 meinen Mann kennengelernt und der war leidenschaftlicher Kunsthistoriker, hat dann auch über 20 Jahre eine Galerie gehabt für moderne Kunst und unser Leben bestand darin, an den Wochenenden von Kunstausstellung zu Kunstausstellung zu ziehen, die Kinder im Schlepptau. Die Urlaube sind danach ausgesucht worden, nach Italien, nach Frankreich, dort, wo es Architektur und Kunst gab. Insofern, ja, bin ich da reingewachsen und ja, jetzt habe ich einen Künstler als Schwiegersohn und
setzt sich fort sozusagen. Das ist, genau. Ein roter Faden in deinem Leben. Du bist ja auch im Kuratorium von ZKM, verbündet uns ja auch und darüber kann man auch sehr viele tolle Künstlerinnen und Künstler treffen und so wie du sagst, also ich war auch lange Zeit ehrlich gesagt überhaupt nicht auf diesem Kunsttrip, aber auch hier setzt man sich mein Thema fort, nämlich das Thema auch der Gleichberechtigung und Geschlechtergerechtigkeit. Auch Künstlerinnen, finde ich, sollten viel mehr Gehör finden und auch unterstützt werden Und das ist auch etwas, was ich auf jeden Fall vorhabe, zum Beispiel im nächsten Jahr auch stärker anzugehen.
Ja, das ist wie in der Wirtschaft. Mhm. Ich glaube sogar noch schlimmer.
Total.
Also feministische Kunst wird deutlich schlechter bezahlt, deutlich schlechter bezahlt. Es wird auch weniger gefördert und ich sag mal, sich durchzusetzen als Frau mit Kind in der Kunstwelt bei den Galerien, das ist schon ganz, ganz schwierig, ganz schwierig. Und deswegen, ja, lege ich auch jetzt mittlerweile einen Schwerpunkt auf feministische Kunst, wenn ich was kaufe.
Sehr gut, dann müssen wir auf jeden Fall vielleicht nochmal was zusammen machen, ich sehe schon. Colette, ich habe ganz zu Beginn dich gefragt, ob du schon immer vorhattest, Vorständin zu werden. Du hast gesagt, nee, es war eher so Musical-Star. Ja. Das kann ja noch kommen übrigens. Ne?
Absolut. Also
wir sitzen ja hier auch in einem Studio.
Ja, genau.
Und du hast vorhin, ehrlicherweise, ich habe das nicht gehört, aber sie hat sich, um ein bisschen warm zu reden, hat sie eigentlich warm gesungen im Podcast. Das hätten wir auch schon aufnehmen müssen. Wenn du so auf deine Karriere schaust, was würdest du deinem jüngeren Ich, der ganz jungen Colette, als Tipp mitgeben?
Also ich glaube, dass ich richtig viel richtig gemacht habe. Insofern, glaube ich, würde ich mir die Tipps auch weitergeben. So, ne, setz dich durch, gib nicht auf, sei du selbst, selbst wenn es schwierig ist. Das waren so Dinge, die ich beherzigt habe. Was ich glaube, heute ein bisschen anders machen würde, ich habe ja 13 Jahre, um die Karriere zu machen, die ich angestrebt habe, von zu Hause weggewohnt. Da gab es wenig Möglichkeiten. Ich habe in der Schweiz gewohnt, ich habe in Frankfurt gewohnt und die Familie immer in Bonn. Da sind heute andere Möglichkeiten und da gucke ich schon manchmal ein bisschen neidisch drauf. Vielleicht hätte ich das, ich war immer der Überzeugung, das geht nicht anders. Das hätte man vielleicht ausprobieren müssen. Mhm. Ja, da war ich vielleicht nicht mutig genug, aber heute gibt es mehr Möglichkeiten. Und trotzdem steht man unter Druck. Es ist nicht so, als ob man Karriere machen kann und alle finden das ganz toll und fördern einen in einem Teilzeitjob. Das ist Quatsch. Aber hier vielleicht sich zu positionieren, zu sagen, das nehme ich mir jetzt gerade. Ich glaube, die Zeit ist etwas anderes und das würde ich auf jeden Fall jedem sagen, jedem Vater, jeder Mutter und auch jedem, der nicht verheiratet ist und keine Kinder hat, aber sein Ich sein, seine, ich sag mal, das, was einen mit Leidenschaft erfüllt und wo man eine gewisse Sehnsucht hat, sich dafür mehr Zeit zu nehmen. Das habe ich so nicht getan, aber ich glaube, das wäre etwas, was ich heute tun würde.
Das ist ein ganz toller Tipp, finde ich, weil natürlich, ich glaube schon, dass gerade wenn man so ambitioniert ist und irgendwie Lust hat, auch weiterzukommen und was zu erreichen, dass es immer erstmal auch eine Abwägungsfrage ist. Man wird nie irgendwie alles perfekt unter einen Hut bekommen, egal wie du gesagt hast, in welcher Konstellation man sich befindet. Aber ich finde es ganz schön, doch nochmal von jemandem auch wie dir, die wirklich einfach einen super spannenden Weg hat, ja, nochmal zu hören, hey, hier und da hätte ich vielleicht ja auch mal sagen können, okay, ein bisschen mehr Zeit für das, was mich auch privat beschäftigt oder inspiriert, ist ganz wichtig. Und ich glaube, das ist ein Tipp für alle, die jetzt zuhören, die dann immer sagen, okay, höher, schneller, weiter. Das ist das eine, aber das andere ist, was tut mir auch in der Seele für mich persönlich gut. Wenn du an die Momente des Misserfolges denkst, was würdest du sagen, was hat dir in diesen Momenten geholfen, nicht aufzugeben?
Gute Chefs. Misserfolge sind ja in der Regel keine Schlamperei und vor allen Dingen weiß man ja auch, dass man aus Fehlern lernen kann. Insofern einen Chef zu haben oder eine Chefin zu haben, die weiß, dass Fehler passieren, wenn man besonders innovativ sein will, neue Ideen, neue Konzepte, neue Wege gehen will. Und dann geht das auch, oder die Kommunikation, und das funktioniert dann irgendwie nicht oder es geht nicht so auf. Da großzügig drüber hinwegzugehen, das hat mir sehr geholfen zu sagen, okay, das ist jetzt passiert, jetzt sieh zu, wie du eine Lösung erarbeitest und dann lerne daraus. Das hat mich immer weitergebracht. Aber da braucht man dann natürlich jemanden, der einen dann unterstützt und nicht in den Boden rammt, weil das kann natürlich auch Folgen haben für die weitere Karriere.
Hattest du denn sowas wie Mentorinnen und Mentoren?
Ich hatte immer nur Chefs, die haben mich immer gefördert, weil die das Potenzial gesehen haben und mit meinen Ideen dann aber auch erfolgreich sein wollten. Also insofern, glaube ich, war das auch immer so ein bisschen Eigennutz auf deren Seite. Aber ich hatte immer Chefs, die mich gefördert haben. Ohne die wäre ich auch, ich sag mal, ja, ich nicht ganz so da, wo ich heute bin, glaube ich. Auf der anderen Seite, ich hätte mich da wahrscheinlich sowieso durchgesetzt.
Das glaube ich aber auch. Ja. Wollte ich gerade sagen. Das wollte ich gerade sagen. Apropos Mentorin sein, ich weiß, dass du auch eine bist und das vor allem aber auch bei euch intern. Warum ist dir das so wichtig?
Insbesondere Frauen zu begleiten ist mir wichtig, weil ich irgendwie durch die letzten zig Jahre bin ja schon über 35 Jahre in der Führung, festgestellt habe, dass die Probleme immer die gleichen sind. Und da ich fast jedes Problem mitgemacht habe, kann ich da immer ein guter Ratgeber sein und die Menschen und die Frauen hier ermutigen, weiterzumachen. Aber es sind nicht nur die Frauen, das wäre zu kurz gesprungen. Ich habe ja ein diverses Team, da sind natürlich auch Männer, und zwar tolle Männer, fähige, talentierte, wunderbare Menschen, die mich hier begleiten. Und auch die weiterzuentwickeln, das ist schon meine intrinsische Motivation, jeden nochmal ein Stückchen besser zu machen, wer das dann eben auch annimmt. Aber tatsächlich sind die jungen Frauen, die Karriere machen wollen, da merke ich, dass ich da einen anderen Ansatz bringen kann.
Ja, auch einen anderen Hebel hast.
Einen anderen Hebel habe.
Genau, ja. Und ich finde das ganz spannend, weil du sagst, dass du eben schon viele Probleme durchgegangen bist. Und da anderen eben auch Ratgeberin zu sein, Sparringspartnerin, hilft natürlich extrem, weil man dann sagen kann, hey, in dem Moment, in dem die Person unentspannt ist, zu sagen, komm, es legt sich alles wieder. Ich habe das vielleicht auch mal durch oder ich weiß aus meiner Erfahrung, es geht tatsächlich weiter, ist ja super wichtig. Ich habe mich auch gefragt, als ich mich mit dir intensiver beschäftigt habe, ob du immer auch jemand warst, die gesagt hat, ich möchte jetzt in die nächste Position. Also immer aktiv die Hand gehoben hast oder dich selbst ins Spiel gebracht hast. Oder war das so, hat sich das irgendwie alles gefügt?
Nein, ich habe ganz aktiv an meiner Karriere gearbeitet, im Sinne von, als ich der Überzeugung war, ich könnte den nächsten Schritt machen, habe ich mich dann da auch ins Gespräch gebracht. Ich habe mich in jedes Förderprogramm nicht reingequatscht, sondern klar gemacht, dass ich da reingehöre. Und das ist dann auch immer wohlwollend respektiert worden. Die letzten Positionen, die sind dann über Headhunter gegangen und da musste ich mich dann nicht mehr bemühen, sondern da sind die Menschen auf mich zugekommen. Aber am Anfang meiner Karriere war es schon immer so, dass ich gesagt habe, ich will den nächsten Schritt gehen und strebe die und die Position an. Und ich weiß, dass ich bei Thomas Cook mal gefragt worden bin am Anfang, das war so eine Personalerfrage, ja, was stellen Sie sich denn vor, wo wollen Sie mal hin? Und dann habe ich gesagt, ja, ich kenne hier die Struktur noch nicht so genau, aber was ist denn die höchste Position, die Sie haben können? Und da habe ich mich natürlich nicht getraut, die höchste war Vorstand, da bin ich nicht drauf gekommen. Aber die Ebene darunter, da habe ich gesagt, die war Direktor. Da habe ich gesagt, da werde ich eben Direktor hier. Bin ich geworden.
Bist du geworden? Ich wollte gerade sagen, du bist es bestimmt auch geworden. Du bist es geworden. Wie wichtig ist das, würdest du sagen, dass man selber diese Hand hebt?
Ja, man muss sich positionieren, man muss sichtbar sein. Du hast ein wunderbares Buch darüber geschrieben. Sichtbarkeit, das ist so unwahrscheinlich wichtig. Ja, ich kann ja im stillen Kämmerlein eine tolle oder ein toller Mitarbeiter, Mitarbeiterin sein, die keiner sieht, wo der Chef aber echt happy ist, dass der so eine tolle oder so einen tollen Mitarbeiter hat. Das bringt einen nicht wirklich weiter, aber man muss sich auch fürs Unternehmen einsetzen. Das ist mir auch immer wichtig. Ne? Man muss auch ein bisschen was zurückgeben. Also jetzt nur karriereorientiert den nächsten Schritt zu gehen, ohne auch eine Verantwortung fürs Unternehmen zu übernehmen, halte ich für den falschen Weg. Also es ist auch immer so, dass man wirklich das, was man zurückbekommt, auch geben muss. Aber man sollte sich mit einem Projekt, man sollte auch mal eine tolle Idee vorbringen. Und da gibt es so viele Möglichkeiten heute, sichtbar zu werden. Aber den Mut, den muss man mal aufbringen. Das heißt natürlich auch, wenn es nicht ankommt, muss ich auch damit leben können.
Und muss ich eben selber auch die Verantwortung irgendwie tragen oder aushalten können. Ich finde es toll, was du eigentlich im Subtext auch gesagt hast. Das eine ist Sichtbarkeit für sich selbst zu generieren und ab einem gewissen Zeitpunkt auch Sichtbarkeit für andere oder eben auch für starke Themen und Botschaften, die man hat.
Genau.
Und ich finde, das machst du wirklich ganz großartig und wunderbar. Bist da, finde ich, auch über die Organisationsgrenzen hinaus ein Role Model, weil du es schaffst, halt diese Klaviatur der verschiedenen Themen präsent zu sein und trotzdem hat man nie das Gefühl, okay, es geht da jetzt irgendwie nur um dich sozusagen als Person, sondern du bist hier in einer bestimmten Position, die bringt dir natürlich eine gewisse Sichtbarkeit. Trotzdem lernt man dich als Person auch kennen. Und das finde ich heute in Zeiten von, wenn wir über Inspiration und inspirierende Persönlichkeiten sprechen, wichtiger denn je. Also ich kann euch da draußen nur empfehlen, Colette auch auf LinkedIn zu folgen, einem meiner Lieblings-Social-Media-Channels. Aber Colette, solange ich dich noch habe, habe ich natürlich auch für dich ein paar schnelle Fragen vorbereitet. Und ich fange mit der ersten an, nämlich, hast du ein Talent, von dem niemand etwas weiß?
Ich kann eigentlich nicht so wahnsinnig viel, ich kann nicht kochen, ich bin keine gute Autofahrerin. Ich könnte dir ganz viele Sachen sagen, die ich nicht so gut kann. Also ein Talent, was keiner weiß. Ich kann, doch!
Oh Gott,
ich kann Geschichten erzählen. Ja? Ich habe meinen Kindern immer gute Nachtgeschichten erzählt. Und
also so aus dem Kopf
heraus? Aus dem Kopf heraus, ja. Ganz tolle Märchen, Gruselmärchen, aber auch Märchen mit einem Happy End, die alle irgendwie schön. Mit Tieren zu tun haben.
Ja, aber es ist voll schön.
Kleiner Bär, großer Bär, meine Kinder hören zu, denen ist ja wahrscheinlich peinlich. Aber genau, ich kann ganz tolle Geschichten erzählen, aus dem Kopf heraus, aus dem Stand heraus.
Ja, ja, aber ohne Witz, das finde ich echt eine tolle Gabe, weil das eine ist, ich habe eine Geschichte im Kopf und das andere ist, ich muss sie rüberbringen. Ja, das ist schon was Tolles, wenn du da auch Bilder in den Köpfen schaffst. Und du hast gerade auch vorhin das Thema Kunst angesprochen. Das finde ich zum Beispiel auch beim Thema Kunst so toll, dass es eben ein Bild in meinem Kopf erzeugt, das vielleicht sogar auch anders sein kann, als es bei anderen ist. Ja, also insofern, okay. Also, wer auf jeden Fall mal eine gute Geschichte hören will, der ruft dich einfach an. Wann hast du zuletzt etwas zum ersten Mal gemacht?
Also beruflich ist es, den Aufsichtsratsvorsitz bei den Stadtwerken Düsseldorf zu übernehmen. Das war jetzt zum Juli hin. Und ich bin zwar, ich sag mal, hier auch im Aufsichtsrat, Aufsichtsratsmitglied, auch in Prag beim Energieversorger, aber von so einer großen Unity war das wirklich ein Novum für, ich sag mal, der weibliche Aufsichtsratsvorsitz ist ein Novum für die Stadtwerke Düsseldorf. Und für mich war es eben ein Novum, eine so große Einheit jetzt zu führen, verantwortlich zu führen in der Position.
Das kann ich mir vorstellen und das ist mit Sicherheit auch dann immer wieder aufregend, sowas Neues auch anzugehen. Was ist dein nächstes Reiseziel?
Belfast. Meine Mutter kommt aus Belfast, meine große Familie, ich habe ja eben erzählt, da werden wir Weihnachten feiern.
Sehr schön. Was war denn, apropos Weihnachten und Ende des Jahres, was war denn 2022 dein Highlight?
Die Hochzeit meiner Tochter.
Schön.
Ja, das war einfach traumhaft und das war bei uns zu Hause. Und sie hat mit ihrem Mann, und ich muss sagen, meine jüngere Tochter hat da auch sehr viel mitgeholfen. Die haben das alles zu Hause gemacht und selbst Ideen gehabt, wie sie das dekorieren wollen. Sie hatten einen Caterer, aber das war alles so perfekt und so wunderschön. Und ich konnte mir das nicht vorstellen. Ich habe immer noch gedacht, Gott, das will so viel Arbeit. Aber das war wirklich ein Traum und ich habe den Tag sehr genossen. Er war natürlich viel zu schnell vorbei.
Ja, ja, ja. Ja.
Aber das war mein Highlight, ja.
Das kann ich mir vorstellen. Und der beste Rat, den du je bekommen hast?
Ich soll ich selbst sein.
Und ich finde, das bist du und das gibst du auch weiter. Für mich bist du wirklich ein absolutes Role Model, weil du es schaffst, du zu sein. Und das ist ganz toll, Colette. Es war sehr schön hier in eurem wahnsinnig tollen Podcast-Studio. Ich freue mich so, dass ich mal kein Podcast-Gerät mitnehmen musste. Also vielen Dank an das Team Behind the Scenes. Das könnt ihr jetzt nicht sehen, aber wir sitzen hinter einer Scheibe, wie in so einem Musikstudio. Deswegen hast du auch gesungen. Gib's
ja,
zu.
Ja, absolut, absolut. Vielen Dank.
Danke dir. I'm an independent diva with a side of true lovers. Check it out.